Fußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Frauenfußball-Podcast. Nina Potzel ist mein Name und mir gegenüber ist die wunderbare Miriam Sinnow.
Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's denn so, liebe Nina?
Ganz okay so, weil Weihnachtszeit ist okay. Ich habe gerade gemerkt, unter meinen Kopfhörern, ich lasse ja meine Haare gerade so ein bisschen rauswachsen. Die Haare, die fangen so ein bisschen an zu kitzeln.
Stören jetzt schon.
Die kitzeln ein bisschen in den Ohren. Wie ist bei dir die Lage?
Danke, soweit eigentlich alles gut. Ich habe jetzt diesmal hier ein bisschen Licht aufgestellt, weil wirklich hell willst du in Berlin heute nicht werden. Und dadurch werden wir dann auch ein bisschen wacher. Wir hatten einen tollen Bundesligaspieltag, der uns auch wach gehalten hat, möchte ich sagen, um da drin zu bleiben. Und ich freue mich jetzt einfach, da mal reinzuschnuppern und drüber zu sprechen, weil das Wochenende so war, irgendwie eine Mischung aus beruflich und privat viel kaum zur Ruhe gekommen, aber okay, dann ist das so.
Ey, das finde ich so krass, wirklich, wie du immer also ständig unterwegs bist und immer, wenn wir irgendwie Kontakt haben, so, ah ja, ich komme gerade da und da dann und dann an und da bin ich jetzt gerade und jetzt bin ich gerade im Zug und so, also völlig irre. Riesen Respekt da, ich hoffe, du hältst es auch gut durch.
Naja, noch geht's, alles gut. Nein, alles gut, das schaffen wir schon.
Sehr schön. Ja, aber Spieltag ist ein gutes Stichwort auch, dass es der uns wach gehalten hat. 4 verschiedene Tabellenführerinnen hatten wir am Start. Das finde ich richtig wild. Wollen wir da mal reinstarten?
Let's go.
Das war der Spieltag.
Ach ja, und begonnen hat so gefühlt irgendwie alles damit, dass vielleicht der Großteil davon ausgegangen ist, dass die Wölfinnen auch als Herbstmeisterin nach dieser Hinrunde feststehen. Ich nehme es vorweg. Ist nicht mehr so, werdet ihr aber auch alle gleich mal wissen, wenn ihr in die Tabelle schaut. Also Herbstmeisterschaft AD. Der VfB Wolfsburg verliert nämlich das Topspiel gegen Bayer Leverkusen mit 0:1.
Im Fokus.
Rund 1500 Zuschauer, ehrlich gesagt deutlich zu wenig bei dieser Partie.
Ist aber bei Leverkusen ja ein Thema, ne? Also Zuschauerzahlen und ich meine mich auch zu erinnern, dass da die Fans bei den Männern auch mal so Transparente hatten und so, die jetzt nicht so unbedingt supportive sind und die auch nicht unbedingt das supporten. Aber ich stecke nicht drin, das ist nur das, was bei mir ankommt, von daher.
Na, ist ja auch gut zu wissen. Ich sag auch nur meine Meinung dazu, kann ich nicht verstehen, bei so einer Partie so wenig Menschen im Ulrich-Haberland-Stadion zu haben. Aber es wird seine Gründe leider haben. Die da waren, haben dann einen Treffer von Cornelia Kramer gesehen. Kurz zum Spielverlauf, die Wölfinnen von Beginn an eigentlich tonangebend, doch die Durchschlagskraft und damit auch die Torchancen haben gefehlt. Die Leverkusinnen hatten also die Möglichkeit, so ins Spiel zu finden und das haben sie dann eben nach und nach getan. Kurz nach Anpfiff von Halbzeit 2 war es dann eben soweit. Nach einer schwachen Abwehraktion der Wölfinnen bringt Pilic den Ball in den Strafraum und Kramer dreht sich einfach wunderschön, kann zu ihrem 6. Ligatreffer der Saison einschieben. Schon zuvor gab es Caroline Kehrer, die mit einem Lattentreffer auf sich aufmerksam gemacht hat. Merle Frohms war oft da, aber beim Schuss von Kramer eben, ja, kam sie zu spät, konnte sie nur noch nachschauen. Die Wölfinnen daraufhin sind hinterhergelaufen. Das Überraschungsteam der Saison überrennt also den Favoriten. Die Abschlüsse von Hegering, Hut und Co. werden von Torfreude Ripol echt durchweg gehalten. Übrigens, wie so oft und ausgerechnet, hat diese Dame auch Vergangenheit in Wolfsburg. Hat aber an dem Tag einfach für Bayer einen Sahnetag erwischt. Und nach 6 Siegen in Folge müssen die Wölfinnen also einen Rückschlag hinnehmen. Und es kommt noch krasser, zumindest was solche Infos angeht, finde ich. Nach 14 Jahren kann Leverkusen ein Ligaspiel gegen Wolfsburg gewinnen. Also das krass. Macht doch immer mal wieder Eindruck.
Und das, was spricht halt auch für diesen Sprung, den sie hingelegt haben jetzt und was für krasse Absolut. Arbeit die da leisten.
Absolut. Also wirklich beeindruckend, dass die eben vor dem Top-Favoriten einfach nicht, ja, sich schüchtern zeigen, sondern einfach da weitermachen, wo sie aufgehört haben, Bock auf die Sache haben und wirklich beeindrucken. Und was mich jetzt aber fast schon wieder stört, aber nur mal dazu gehört, ist, wir müssen trotzdem über Wolfsburg sprechen, ja, und über diese vogelwilde Abwehr.
Aber wirklich, also ich weiß auch nicht genau, ich finde es dann aber auch immer interessant, ne, wie sich dann Sachen so aus dem DFB ja auch dann bei Wolfsburg zeigen, weil natürlich die Abwehr mit einer Marina Hegering vor allen Dingen, Sarai Linda, Svenja Hut, wenn man sie auch ein bisschen defensiver sehen will, dass die da, ja, also bei beiden Teams, sage ich mal, ja, eine Rolle spielen. Und das ist ja dann klar, wenn es irgendwo ein bisschen hakt, dass dann auch im Verein hakt. Aber ja, das war... Da haben nicht alle Abläufe gestimmt, wobei ich da auch ein bisschen den Bogen spannen würde zu Leverkusen, die das halt wirklich einfach saugut gemacht haben. Und wie du gesagt hast, die hatten einfach Bock. Und ich würde da auch vor allen Dingen nochmal eine Christine Kögel auch rausheben. Ich habe das Spiel hier bei mir geguckt mit zwei Kumpels, die jetzt nicht so unbedingt viel Ahnung haben von Fußball der Frauen. Der eine sowieso von Fußball auch nicht wirklich viel. Aber der hat hier auf meiner Couch gesessen. Der hat sich total beömmelt und so rumgekichert, weil der sich so gefreut hat, wie Christine Kögel den Wolfsburgerinnen auf den Nerv gegangen ist. Die ist da so rumgewuselt und hat immer wieder die Lücke gefunden. Die ist enorm dynamisch gewesen, hat entweder sich selber Räume erlaufen oder eben Räume freigeblockt sozusagen für ihre Kolleginnen. Das fand ich mega, mega cool. Aber
ja, ich find's halt auch dann so interessant, also wenn Tommy Stroth im Vorhinein noch sagt, ey, Leverkusen, diese Umschaltstärke, das ist das, was sie aktuell ausmacht. Klar, nur weil du etwas weißt, kannst du es nicht direkt praktisch umsetzen unbedingt. Aber man hat da nicht so richtige Gegenwehr, finde ich, gesehen. Und die konnten sich halt relativ leicht durch die Abwehrketten Wolfsburgs durchwurschteln.
Ja. Ja, ist das das, was du meintest mit der vogelwilden Abwehr dann?
Ja, oder du also dann gut, ja. Ich meine, bei dem Tor selbst, das sieht alles komplett wild aus. Da weiß irgendwie keiner, wo er hin soll. Und das kann dann auch mal passieren bei einer unsortierten Abwehr. Aber auch sonst hatte ich immer das Gefühl, Leverkusen wurde Raum geboten, den die Wölfinnen eigentlich sonst nicht anbieten. Und dann kannst du auch schon wieder auf die Offensive das Ganze schließen und sagen, da funktioniert halt leider auch nicht ganz so viel. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie eine Alex Popp zurzeit nicht auf dem Spielfeld stattfindet.
Nee, das hat man, finde ich, auch schon ziemlich zu Beginn gesehen, irgendwie, dass sie auch nicht aktuell, ist ja auch immer so, ne, phasenweise läuft es richtig gut auch für Wolfsburg. Wir haben ja auch schon hier gesessen und die in den Himmel gelobt, sodass das langsam wieder ins Laufen kommt. Aber es gibt halt immer wieder auch Dellen. Und bei Pop fand ich da wirklich interessant. Es sah fast so aus, als würde sie da auf links außen spielen und sich aber nicht immer so ganz durchsetzen können. Was ja eigentlich der Inbegriff von Alex Pop ist, dass sie so eine Durchschlagskraft hat. Aber die hat sie da, finde ich, so ein bisschen missen lassen. Und dass Vanessa Jons dort hier zum Beispiel auch die klar irres Tempo mitbringt, aber eben auch nicht so im Flow ist, würde ich mal meinen, wie sie es in der vergangenen Saison vor ihrer Verletzung war. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr integriert wird auch in das Spiel und dass eben ja da die Verbindungen auch einfach zwischen Defensive und Offensive besser klappt, weil die großen Möglichkeiten für Wolfsburg, dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte war das ja wirklich ein Spiel mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar pro Leverkusen. Und die Chancen, die Wolfsburg dann hatte, die sind halt aus dieser Abwehr rausgekommen, die in der Defensive, ja, wie du sagtest, nicht immer so gut stand, sagen wir es so, aber ja. Die, da hat es dann halt eine Marina Hegering gebraucht, die einfach mal aus der Distanz abzieht.
Ja, also ich finde es auch irgendwie, fand ich den Ablauf ganz interessant, weil ja dann auch zumindest die beiden offensiven Außen, also Jons Dotte sowie Endemann im Laufe der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden sind. Vor allem diese Hoffnungen, die auf Behrenstein liegen, da, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Du hast auch gemerkt, dass dann quasi die ganze Mannschaft ihre Abschlüsse gesucht hat, richtig doll Hoffnungen drauf irgendwie gelegt hat. Nur ich habe das Gefühl, die kommt gar nicht, kann gar nicht so richtig in den Flow kommen, wenn sie gefühlt nur als Einwechselspielerin fungiert. Wird Stroth seine Gründe für haben. Aber das ist halt auch sowas.
Wobei Berenstein ja zuletzt schon richtig gut abgeliefert hat. Aber
sie
vielleicht
ist die beste Scorerin, ganz klar.
Ja. Eben, und dann würde es ihr vielleicht gut tun, wenn sie mal irgendwie halt, wenn sie da von Beginn an gestartet wäre, aber dann irgendwie durch Leverkusens Zentrum durchzukommen, auch schwierig. Also das kann ich mir schon vorstellen, war halt die Idee von Stroth, die dann eben Roberto Petzold aber sehr gut eben angenommen hat und sehr gut dagegen gearbeitet hat, eben da auch eine Christine Kögel, die da vor allen Dingen, glaube ich, halb links, wenn ich es richtig im Kopf habe, einfach unfassbar viel gewuselt ist und da, ja, Wolfsburg vor Probleme gestellt hat. Und du hast ja schon gesagt, ne, keine Zuteilung, niemand wusste so richtig, wohin dann irgendwie in der Defensive. Die sind ja auch nicht mal wirklich auf den Ball gegangen. Mhm. So, und auch, also auch im gegnerischen 16er dann, wenn da mal Möglichkeiten waren, war das so ein bisschen, ja, nimm du ihn, so, ich, keine Ahnung, wohin damit. Und alle waren einfach nur so, nee, nimm du mal den Ball, so gefühlt.
Das nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
So, genau, ja, genau, das war der Spruch, den ich mir gerade nicht eingekommen habe. Total passiv da, also es war wirklich irgendwie ganz wild. Und weil du gerade Endemann angesprochen hattest, da haben wir auch Kommentare bekommen bei Instagram, da hatte jemand geschrieben, ja, sie ist halt eine andere Position, einfach auch als eine Pop. Und sie ist ja gar nicht so eine klassische Stürmerin, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten, dass ihr eben so dieser richtige Torriecher, dieses einfach mal machen und diese Kaltschnäuzigkeit, wie es dann immer heißt, einer Top-Stürmerin noch fehlt, kann noch kommen. Und ja, sie spielt eine andere Position, aber sie spielt ja trotzdem schon eher im Sturm und sie sucht ja auch die Abschlüsse, aber denkt dabei noch zu viel nach.
Ja.
Und das merkt man total. Also man merkt so, wenn sie abschließt, dann ist es halt oft noch zu ungenau und nicht so ganz, ja, wie soll ich sagen? Erst sage ich irgendwie, sie denkt noch zu viel nach und dann sage ich aber gleichzeitig zu unüberlegt, dann vielleicht einfach auch die falsche Entscheidung getroffen. Aber manchmal sieht man auch so, okay, jetzt sucht sie gerade den Weg dahin, aber hat dann eben nicht so diese Durchschlagskraft, auch wirklich den Abschluss dann zu suchen oder diese Entscheidungsfreudigkeit. Ich finde, das hat man auch schon wieder irgendwie bisschen gesehen und ja.
Ja, aber auch jemand, dem wahrscheinlich größere Herausforderungen oder eben auch Verantwortung im Laufe der Zeiten in der Nationalmannschaft vielleicht auch etwas auf Clubebene helfen können. Also da bin ich richtig gespannt, wie sie sich entwickelt.
Das sowieso und mit dem Tempo, ey, da, und die ist ja noch wahnsinnig jung, so da ist noch richtig, richtig viel zu gehen. Aber bei Leverkusen, ja, wie gesagt, Christine Köge hatten wir jetzt schon, Cornelia Kramer auch. Repol, du hast es auch schon gesagt, echt richtig, richtig guten Job gemacht. Findest du, ich weiß nicht, könnte man sagen, die haben es dann als, ich würde schon sagen, oder? Die haben es dann so als Team mehr oder weniger gemacht.
Absolut. Also klar, das war eine Teamleistung. Das war eine Teamleistung, wo du auch einfach diesen Willen, diese Durchschlagskraft einfach viel deutlicher gemerkt hast. Du hast fast schon sogar das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl, dass Wolfsburg mit dieser klaren Favoritenrolle ein bisschen überfordert ist, weil es war eher ein, wir müssten doch eigentlich gewinnen und wir haben doch ein ganz klares Ziel. Mhm. Und dann merkst du so ein bisschen, okay, irgendwie gestalten wir uns das Ganze schwerer als gedacht und das beweist eigentlich nur, dass Leverkusen mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gegangen ist und gesagt hat, so, wir haben überhaupt nichts zu verlieren, wir funktionieren richtig gut und wenn wir unseren Teamgeist hier auf dem Platz auch zeigen, dann kann das was werden.
Ja, auf der anderen Seite halt, ne, wenn in den ersten paar Minuten der Treffer für Wolfsburg gefallen wäre, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie anders sprechen über dieses Spiel. Jetzt dann wäre wahrscheinlich Wolfsburg Herbstmeisterin. Aber das finde ich, ja, so ist Fußball halt dann. Also 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber ich glaube, wir haben heute halt schon ein bisschen was zusammengesammelt. Egal.
Ja, aber wenn du halt dann das am Anfang nicht machst, dann frustrierst du irgendwann. Dann denkst du halt auch irgendwie. Und das ist vielleicht dann was man auch irgendwie, maybe Tommy Stroth ankreiden kann, maybe aber den Spielerinnen auch. So ein richtiger Plan B, weiß ich nicht.
Bestand eben nicht.
Ja. Vielleicht wird Sörensen dann aber, die dann später reingewechselt worden ist. Ja.
Ja. So wie zum Topspiel relativ weit oben. Ich würde mal ein zweites Hauptspiel rauspicken, was wir uns für die Spiele im Fokus nur mal zurechtgelegt haben. Und das war wiederum ein Spiel ganz unten im Keller, was aber was aber genauso viel Aufmerksamkeit eben verdient hat. Genau deshalb, weil es da unten ja so unglaublich eng ist und zum Teil ja auch wirklich leider negativ beeindruckend, wie da die Punkte leider nicht irgendwie aufs Konto kommen wollen. Ich spreche über die Partie zwischen Turbine Potsdam und dem ersten FC Köln. Es geht 0-1 aus, das heißt, der erste FC hat seinen ersten Saisonsieg endlich in der Tasche. Es war ganz interessant, denn Jacqueline Dünker als Interimstrainerin eben das erste Mal jetzt an der Seitenlinie für die Kölnerin nach dem Rausschmiss von Daniel Weber. Und auf der anderen Seite hast du Kurt Russ, den Österreicher, nach dieser Länderspielpause, wo man sich fragt, hat das denn was gebracht, diese Zeit, die er dann mit seinem Team bekommen hat. Potsdam, muss man sagen, hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Sie kam am Anfang vor allem über Standards immer mal wieder in Tornähe. Doch dann kommen eben die Kölnerin und Alena Bienz, arbeitet sich immer mal wieder durch die Potsdamer Abwehrkette. Der erste Abstoß wurde noch von Schlussfrau Vanessa Fischer bestens abgewehrt. Der zweite ging sogar Volker Racho in ihr Gesicht. Das war ein kurzer Schreckmoment. Und in der 60. Minute dann macht eben Beans ihr erstes Saisontor, die Mittelfeldspielerin aus der Schweiz. Das war wirklich schön gemacht, weil es vor allem einen langen Anlauf gebraucht hat, über rechts Donhauser auf Leimensdoll. Ziemer übernimmt dann und passt wirklich schön in die Mitte, wo Beans eigentlich nur noch genau reinrutschen muss zur richtigen Zeit und eben dann noch versenkt. Die Kölnerinnen hätten dann durch Leimensdoll sogar noch erhöhen können. Aber es sollte eben bei 1-0 bleiben. Und die Freude war dementsprechend natürlich riesig auf Kölner Seite, weil diese drei Punkte auch schon ordentlich was ausmachen auf dem Konto. Und auf der anderen Seite bei Turbine Potsdam, ja, kommen immer wieder neue Fragen auf, wieso die Potsdamerinnen sich zum Beispiel überhaupt nicht durchsetzen konnten und nicht so viel vom Spiel hatten.
Ne. Ja, also erstmal, das ist mir gerade noch eingefallen, das Thema Kopfverletzung, Ball ins Gesicht von Vanessa Fischer. Da schaut auf jeden Fall mal beim Rasenfunk auch vorbei. Da spricht Max auch immer ganz, ganz, ganz viel drüber, wie damit eben umgegangen wird. Und ich finde es auch krass, dass sie dann halt weitergespielt hat. Aber ja, du hast schon gesagt, es ist gut losgegangen bei Potsdam. Aber das ist wirklich eine gute Frage, was die da dann hinten raus gemacht haben und was die vor allen Dingen auch in dieser langen Pause, die sie ja hatten vor dem Spiel, gemacht haben. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe maximal in der ersten halben Stunde, vielleicht die erste Halbzeit, da Verbesserungen gesehen bei Potsdam. Mhm. Dass sie sich eben, ja, schon gut reingehauen haben. Das war schon okay, so sagen wir mal so. Aber okay reicht dann halt auch nicht in so einem Kellerduell. Plus, was halt mit dazu kommt, wirklich richtig, richtig bitter für Turbine. Verletzungen ohne Ende. Die mussten ja schon nach einer halben Stunde das erste Mal verletzungsbedingt wechseln. Vianten da an der Schulter verletzt, musste raus. Dann paar Minuten später Mia Schmid, Probleme mit der Leiste. Also beide vor der Halbzeitpause ausgewechselt. Dann eben Vanessa Fischer auch noch den Ball ins Gesicht gekriegt. Das ist schon echt hart. So. Und ich meine, klar, eine Bianca Schmidt ist zurück. Die hat auch direkt gestartet so. Aber die, bin ich ganz ehrlich, hat jetzt auch nicht so unbedingt den größten Impact gehabt. Klar, so ein bisschen mehr Zuordnung, ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht. Aber sie war halt auch diejenige beim Gegentreffer dann, die da irgendwie so eine Fluggrätsche quasi auspackt, aber daneben springt. Und dann war halt, das war so frei. Also wirklich, gerade beim Gegentor frage ich mich echt, was war denn da der Plan bei Turbine? Also die sind alle auf der von ihnen linken Seite, von Köln aus rechten Seite, wo es ja lang ging, 4-5 Spielerinnen, die da auf der Seite waren, und dann war halt, also 3-4 Kölnerinnen einfach völlig frei. So, und das ist irgendwie so das Problem bei Turbine, habe ich das Gefühl, dass halt, was natürlich auch völlig klar ist, dass alle totale mentale Belastung auch haben, so scheiße, 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 wir stehen so tief unten drinne, letzte Saison sind wir total übers Team gekommen, diese Saison funktioniert das irgendwie nicht so ganz. Und dann guckt man total auf sich selber auch, was kann ich dann auch noch machen, und sieht viel, viel mehr Fehler und übersteuert es dann so ein bisschen. Man will irgendwie alles helfen und alles machen und rennt dann halt in Räume, wo man eigentlich nicht hin sollte, sagen wir es so. Und dann ist da halt die weite Flur offen für Köln, die das da echt ganz gut gemacht haben. Wobei man halt aber auch mit dazu sagen muss, und das ist so hart, dass man das so sagen muss, in diesem Kellerduell eben, es war Vorletzter gegen Letzter. Und trotzdem muss man bei Köln sagen, ey, wenn die gegen Hoffenheim oder so gespielt hätten auch, oder gegen Leipzig, da hätte das auch nicht gereicht. Mm. Und das sagt halt sehr viel über Turbine aus, ja.
Absolut, Ich glaube, Turbine braucht mental eine neue Herangehensweise. Mhm. Das ist, die brauchen da irgendwie Unterstützung. Die müssen da aus ihrem Tief rauskommen, mentale Hilfe irgendwie gestellt bekommen, weil nur im Team kannst du dich da wieder rauskämpfen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn dadurch, dass es so eine mentale Belastung ist, dass noch mehr Einzelkämpfer dabei rauskommen anstelle von ein gestärktes Team. Also vielleicht kann man die Winterpause, Weihnachtspause nochmal irgendwie nutzen, anderweitig Kräfte zu tanken, Akkus aufzuladen und gebt euch mal eine richtige Weihnachtsfeier, wo ihr wieder zueinander findet.
Ja, so. Ja, wirklich. Das ist, glaube ich, auch wirklich so das Ding. Ich meine, Bianca Schmidt hat ja selber auch gesagt, wir haben halt qualitativ nicht so den besten Kader. Ich meine, das ist Dr. Carsten Ritter Lang auch gewesen, der auch gesagt hat, ja, da muss halt noch mehr kommen. Wer mir immer wieder ganz gut gefällt, wenn sie eingewechselt wird, ist Domasch. Die ist ja auch wieder eingewechselt worden, verletzungsbedingte Einwechslung dann quasi. Die, finde ich, bringt immer noch mal so ein bisschen Schwung mit rein. Der sieht man auch an, die hat schon auch Lust, die gefällt mir da ganz gut, geht dann halt aber immer ein bisschen unter. Natürlich, weil bisher halt einfach keine Einzelkämpferin.
Ist auch eine 18 Jahre junge Spielerin, das eben. Darfst du auch nicht vergessen.
Ja, ja. Ja, aber also da könnte ich sehen, dass da sich was noch ganz gut entwickelt, sagen wir mal so. Und bei Köln, denen dürfte dieser Sieg jetzt, glaube ich, echt ganz gut tun. Also echt mal was fürs Selbstbewusstsein getan. Die spielen ja, haben ja in den letzten Spielen auch schon immer ganz, was soll ich sagen, phasenweise okay gespielt, sagen wir mal so. Halt den Drang nach vorne da nicht gehabt. Und die Abschlüsse nicht und immer wieder halt, also ne, ich sag ja, phasenweise okay gespielt, ganz anständig. Ich glaube, ich meine, dass es gegen Leverkusen auch war, wo sie sich echt mutig gezeigt haben. Und jetzt da mal einen Ertrag auch zu haben und halt zu sehen, so, yo, das bringt halt auch was, wenn wir uns da reinhauen und es gibt halt einen Ertrag. Glaube ich, tut denen auch sehr gut, ja. Aber es ist krass, was die für einen Kader haben, ne? Und dass die, also das ist mir auch nochmal aufgefallen, habe ich auch mit ein paar Hörerinnen, haben wir da geschrieben, dass die so tief drinne stehen, mit dem Kader, den die haben, also das ist völlig irre, die haben auch noch eine Sarah Agresch, Selina Degen, Laura Donhauser, Anna Gerhardt, die unfassbar gut auch ist, Laura Feiersinger, also Dora Zeller natürlich auch, Vanessa Leibenstoll, Niki Biller.
Das sind Nina, liest du jetzt den ganzen Kader vor?
Ja, weil das sind, also die haben, das sind Spielerinnen, die dürften da unten nicht drinnen stehen. Mhm. Ich habe da, wie gesagt, auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und alle sind so völlig baff darüber. Und ja, das war jetzt so Kader einmal vorlesen, aber ja, Kader vorlesen bei Köln, die dürfen da nicht stehen.
Ja.
Aber naja, immerhin haben sie jetzt nochmal auf den letzten Metern der Hinrunde haben sie nochmal den ersten Saisonsieg auch mitgenommen.
So ist es.
Schauen wir mal, was die weiteren Spiele noch geben. Wir haben jetzt zwei Spiele so im Fokus gehabt, aber, knüpfen wir nochmal vorne an, was denn die Tabelle angeht. Unser Stand aktuell, Leverkusen gewinnt gegen Wolfsburg. Sprich, Freitagabend war Leverkusen auf der 1, aber ist auch noch ein bisschen mehr passiert.
Und sonst so?
Ja, die Bayern waren nämlich zwischendurch auch, oh Wunder, einmal vorne mit dran. Die haben 2-0 gegen Essen gewonnen. Tore von Pernille Harder in der 30. Minute und von Georgia Stanway in der 3. Minute der Nachspielzeit. Die erste Hälfte waren die Bayern irre dominant und das 0-1 aus Essener Sicht relativ schmeichelhaft. Zweite Hälfte hat sich komplett umgekehrt. Essen hat einfach die Kontrolle übernommen. Bei Bayern hat es auch ganz schön gehakt. Aber das Tor wollte nicht fallen und in der Nachspielzeit ist Sophia Winkler, die Torhüterin von Essen, noch mit nach vorne gekommen, um eventuell bei einem Standard noch aushelfen zu können. Naja, und dann kam es, wie es kommen musste. Georgia Stanway schiebt ins leere Tor ein aus einer recht weiten Distanz, weil eben Winkler nicht mehr da war und das Tor leer war. Und da waren dann eben am Samstag die Bayern auf der 1.
Ja, am Samstag dann. Und dann gibt's ja aber auch noch so ein Montagsspiel. Dann war klar, also Eintracht Frankfurt musste zu Hause gegen RB Leipzig ran. Und für die Frankfurterin gab es die Chance, zumindest punktgleich mit den Bayern zu werden. Und wenn das dann insgesamt aber gut läuft und sie haben einfach ein sehr gutes Torverhältnis, wissen sie, das reicht, um dann eben Herbstmeisterin sich zu nennen, wenn sie denn gegen RB gewinnen. Ich nehme es wieder vorweg, es tun sie auch, sie gewinnen 3-0. Sind also Herbstmeisterinnen. Rund 2600 Zuschauer im Brentano-Bad, muss noch nicht lange auf einen Tor warten, in der 7. Minute war es mal wieder Nicola Njomi, die aber eben einen derben Patzer von Herzog und Jolie unter Druck einfach nutzen. Njomi gefühlt von der Gegenspielerin zugepasst worden. Die 24-Jährige dann gedankenschnell schiebt direkt zur Führung ein. Die Partie war eigentlich insgesamt eine relativ klare Angelegenheit. Frankfurt ist mit und gegen den Ball einfach druckvoller gewesen. Aber ganz wichtig zu erwähnen, Leipzig hat eine krass mental starke Vorstellung dort auf den Platz gebracht, finde ich. Sehr wacker gekämpft, einfach sich sehr kämpferisch gezeigt auf dem Platz. Auch in Halbzeit 2 startete RB dementsprechend mutig nach vorn. Hinten war aber eben immer wieder dann zu viel Platz und Eintracht legte los. Prasnica und Sens scheiterten an Keeperin Herzog. In der 60. Minute trifft dann eben Tanja Pawolek zu ihrem ersten Ligatreffer. Wunderschön auch gemacht. Es steht dann 2-0 und kurz vor Ende gibt es das 3-0 von Carlotta Wamsa nach einem wunderschönen Außenrisspass von Freigang. RB Leipzig muss jetzt also die zweite Niederlage in Folge verdauen, warten jetzt seit 3 Spielen auf einen Sieg und Frankfurt ist seit 5 Pflichtspielen ungeschlagen und Tabellenerster.
Ja, also Glückwunsch an der Stelle. Weißt du übrigens, liebe Miri, wann es das letzte Mal war, dass weder die Bayern noch der VfL Wolfsburg Herbstmeisterin waren?
Es gibt so einen Instagram-Account, auf dem das letztens gepostet wurde. Das ist vielleicht Frauenfußball-Podcast. Aber trotzdem habe ich schon wieder vergessen. 2016?
Ja, genau. 2016 war das, ja. Danke an Lou. Lou hat mich darauf hingewiesen. Hat die Frage einfach mal so in den Raum geworfen. Da dachte ich, ja, damn, krass. Ja, damals war das Turbine Potsdam. Different times. Ach, ich wollte gerade sagen, bald 10 Jahre auch her, aber naja, es sind immer noch
fast
8 Jahre. So, aber ja, ey, Riesenglückwunsch, der erste so quasi, ja, inoffizielle Titel halt unter dem Dach der Eintracht.
Richtig stark.
Den Frankfurt da einfährt, vorher natürlich diverse andere auch, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, aber das ist jetzt eben da der erste. Ja, und so ist es dann eben, wenn wir einmal schon mal so auf der Tabellenspitze, wollen wir da gerade mal einmal schon mal hinschauen. Wenn wir schon mal da sind, finde ich, können wir einmal kurz auf die Tabelle schauen, oder?
Tu es.
Ja, da hatten wir ja zu Beginn des Spieltags eben Wolfsburg auf der 1 und jetzt sind sie halt runtergerutscht auf den 4. Platz. Ein Punkt hinter Leverkusen, Bayern und Eintracht, die alle, und das finde, das ist wirklich so krass, alle punktgleich 1., 2. und 3. sind. Halt wegen Torverhältnis und so und da macht Frankfurt halt echt richtig Alarm. Die haben 4 Tore mehr als die Bayern geschossen, 35 an der Zahl, aber 5 weniger kassiert.
Das ist unglaublich, diese Defensivarbeit. Also nur 5 Gegentore in 11 Spielen, das musst du echt erstmal schaffen. Chapeau an der Stelle. Aber Wolfsburg, also gut, die haben alle jetzt nicht viele. Wolfsburg hat 9 Dinger gefangen, Leverkusen und die Bayern 10. Das ist nicht so viel. Kann viel, viel schlimmer aussehen, wenn man dann eben nach unten guckt auf die Tabelle. Einfach mal abgesehen. Also das ist schon so schön eng und da muss ich dann auch Wolfsburg gar keine Sorgen machen, wenn du eben siehst, dass es nur ein Punkt ist. Mein Gott, also gibt ein schöneres Gefühl nach so einer Hinrunde, aber ich glaube, das tut einem gar nicht so weh, wenn man sieht, wie eng es da oben ist.
Hoffe ich auf jeden Fall da auch, dass man sich da jetzt nicht so grämt, weil das wäre wirklich ein bisschen albern. Direkt dahinter, hinter den Wolfsburgerinnen, haben wir den SC Freiburg, weil die gegen Werder gewonnen haben. Vorher war ja Werder auf der 5. Ja, sagen wir mal so, Tore durch Shakira Martinez, Doppelpack in der 20. und 29. Minute und in der 52. trifft dann nochmal Greta Stegemann. Es war ein ganz schlimmes Spiel wohl. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's nicht geguckt, weil ich eben anderweitig jobmäßig beschäftigt war. Aber so das, was ich gesehen habe, vielen Dank an Lennart da fürs Zuschicken von Videos und Highlights und Nils auch, der uns da schön up-to-date gehalten hat. Das muss wohl wirklich ganz furchtbar gewesen sein. Erstmal Thema Trikotwahl. Für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche immer schwierig. Werder gegen Freiburg zu sehen. Und da wohl wirklich ganz katastrophal. Und ja, bei Werder war es dann eben so, dass auch da Fehlpässe Thema waren in der Defensive, Pengs riskantes Spiel dann gut ausgenutzt worden ist und mal nicht so gut funktioniert hat, wie es sonst funktioniert. Und Freiburg einfach irre aufmerksam und wahnsinnig effizient und dann halt zur Stelle. Also ja, gut für Freiburg, dass sie da noch ein paar Pünktchen gemacht haben und jetzt eben auf dem 5. Platz stehen, da die Rückrunde beenden. Das ist stark, aber Werder würde ich einfach sagen, Ausrutscher, passiert mal, weiter geht's.
Weiter geht's auch nochmal, damit wir diesen Spieltag quasi einmal im Überblick beenden. Hoffenheim hätte eigentlich spielen sollen bei Carl Zeiss Jena. Allerdings kamen die beiden Teams nach dieser Länderspielpause nicht zum Einsatz. Es kam zu einer Spielabsage. Der Grund waren anhaltende Regenfälle in Thüringen. Der Platz in der Ad-Hoc-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld war einfach unbespielbar. Die Kraichgauerinnen sind daraufhin erst gar nicht hingefahren. Es war ganz gut, dass man da so früh reagieren konnte. Ja. Nachholtermin steht aber allerdings auch noch nicht fest. Klar ist aber für alle, die uns jetzt gerade hören, falls ihr Tickets für diese Partie hattet, die behalten natürlich ihre Gültigkeit. Jena und Hoffenheim haben jetzt also nur noch ein Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr, haben dementsprechend ein Aufeinandertreffen noch in der Hinterhand, um auch nochmal wichtige Pünktchen dann nächstes Jahr extra zu holen.
Guter HörerInnen-Service hier, Miri.
Ich war manchmal letztlich ein für meine Hörer.
Thema Tabelle aber auch, und weil du sagst, es ist ein Spiel in der Hinterhand, weil wir jetzt vorhin die Tabellenspitze einmal durchgegangen sind, das müssen wir natürlich auch immer mit beachten bei Leverkusen und Freiburg. Die warten ja immer noch darauf, was denn nun wirklich Phase ist mit diesem ersten Saisonspiel, wo die beide gegeneinander gespielt haben und Leverkusen gewonnen hat. Aber Freiburg Einspruch eingelegt hat wegen eines Strafstoßes, der wiederholt worden ist, Fehler wiederholt worden ist, dann gab es Berufungen hin und her, pipapo. Wenn es da was Neues gibt, kriegt er das natürlich mit. Aber da kann es eben sein, dass Leverkusen noch 3 Punkte abgezogen werden, Freiburg 3 Punkte mit dazu bekommt, weil eben dieses Spiel wiederholt wird. Das müssen wir mal mit im Kopf behalten, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Ansonsten, wenn wir dann eben hinter Wolfsburg schauen, hatten wir jetzt schon Freiburg vorbeigezogen an Werder. Und dahinter haben wir dann Leipzig, Hoffenheim, Essen, Köln, Jena und Potsdam. Wobei so ein größerer Bruch zwischen Hoffenheim und Essen ist. Hoffenheim ja auch noch ein Spiel offen. Und dann auch noch mal eben Köln, die sich jetzt ein bisschen vorgerobbt haben, an Jena vorbeigerobbt haben, jetzt 5 Punkte auf dem Konto. Das ist doch schon mal okay soweit. Und Potsdam eben 2 Punkte Rückstand auf Jena. Und Jena hat ja auch eben noch ein Spiel in der Hand.
Das ist schon bitter. Das ist schon echt. Also der Blick auf die Tabelle tut richtig weh. Da sind wir wieder bei der mentalen Stärke, die man Turbine irgendwie wiederbringen muss, irgendwie schenken muss, dass die da nochmal rauskommen aus dem Keller. Wenn du weißt, dass du nur 1 Punkt nach 11 Spielen gesammelt hast und dazu nur ein Tor erzielt hast, 32 Gegentore. Das tut einfach nur weh und da kannst du eigentlich nur hoffen, dass irgendwas passiert, dass die wieder zueinander finden und sich da rausgraben, weil du willst nicht, dass so ein Wiederaufstieg wieder stattgefunden hat. Sie haben sich durch diese zweite Liga gekämpft, haben einfach eine richtig gute Topleistung gezeigt. Um dann aber in der Bundesliga so abzukacken, ich sag's mal, wie es ist, das wäre nicht gerecht und es würde mir einfach so unheimlich leid tun für den Effort, für den Mut, den sie da reinbringen. Und ja, das muss klappen. Es sind auch alles schlechte Voraussetzungen gewesen, finanziell, Sponsoren und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die darf man dabei nicht vergessen und genau deshalb würde ich mir den zumindest eine Rückrunde wünschen, wo nochmal Hoffnung aufkommt.
Hoffnung auf jeden Fall, aber vielleicht müssen wir uns halt auch einfach damit abfinden, dass Turbine mit den Voraussetzungen, die sie haben, die nicht einfach sind, halt ein Zweitligateam ist. Sehe ich in der Zukunft absolut als eine Möglichkeit, vor allen Dingen eben, wenn wir sehen, sprechen wir ja auch viel drüber, wer da so hinterherkommt, die einfach andere Möglichkeiten haben und die auch besser nutzen. Bitter, aber so ist es dann eben vielleicht auch. Ich hoffe natürlich trotzdem auch, dass sie sich da zusammenraffen können. Aber wenn wir jetzt schon mal die zweite Liga angesprochen haben, werfen wir da mal einen kurzen Blick drauf. Das Ja, wir fokussieren uns ja größtenteils auf die erste Liga, aber auch da lohnt es sich mal einen Blick runter zu werfen, weil es natürlich auch spannend zu gucken, wer denn da hochkommt am Ende der Saison. Es sind ja 3 Teams diese Saison. Und ja, ich sag mal, es wird sich ein sehr enges Rennen auf den Plätzen 2 bis 6, würde ich mal so sagen, geliefert. Nürnberg total stark dabei, die Maschinen da vorne weg, 29 Punkte haben sie aktuell, 4 Punkte vor den Tabellenzweiten von Union Berlin. Und die hatten das große Topspiel in der zweiten Liga, da hat es nämlich auch ein Topspiel gegeben, mit dem VfL Bochum, die ja auch irgendwie, ehrlich gesagt, für mich überraschend oben mitwirken, straft mich alle sehr gerne Lügen oder ja, belehrt mich eines Besseren, so rum, ihr lieben Leute, die da sich im Westen besser auskennen, ob das sich angebahnt hatte oder nicht. Geht unentschieden aus, 1-1 trennen sich Union und Bochum, und weil aber der HSV 5-0 gegen Freiburgs Zweite gewonnen hat, schiebt der sich an Bochum vorbei, und jetzt haben wir eben den HSV auf 3, Union Berlin auf 2 und Nürnberg auf 1. Also ganz ganz interessant da das Rennen und alles sehr nah eben auch beieinander. Bochum und der HSV punktgleich, Union 3 Punkte voraus und dann eben 4 Punkte voraus Nürnberg.
Und immerhin in der zweiten Frauen-Bundesliga spielen die Bayern mal so gar keine Rolle. Das kann man doch auch mal sagen.
Ja, auf Notplatz.
In allen anderen Fußballligen dieser Welt ist das nicht so.
Ey, aber dafür die zweite von der Eintracht richtig gut dabei. Die sind auf dem 5. Platz. Also, die sind richtig stark dabei. Ich spreche auch immer für die Nachwuchsarbeit. Wobei, ich weiß nicht, ob man das immer so krass hochhängt, weil das ja auch recht viel Fluktuation ist und dann mal eben auch die besonders starken Spielerinnen eben nach oben gezogen werden und so. Naja,
schauen wir mal. Die dürften aber im Zweifel wahrscheinlich eh nicht aufsteigen,
nee,
oder?
Nee. Also von der das fände ich schon hart, wenn wir so in der ersten Liga Eintracht 1 gegen Eintracht 2 haben.
Wäre ein klasse Heimspiel auf jeden Fall.
Ja, wie der Extraklasse.
So viel dazu. Wollen wir mal schauen, was sonst in der Welt des Frauenfußballs passiert ist.
Wir sagen ein herzliches Willkommen zurück an Theresa Merck, zumindest im Januar dann. Theresa Merck, warte nochmal kurz zur Info, ja, eigentlich Trainerin von Freiburg seit 2022, seit der Sommerpause jetzt, ist sie aber in Elternzeit. Nico Schneck ist ja ihre Vertretung aktuell. Nun kommt sie eben bald zurück. Am 6. Januar soll sie wieder das Cheftrainerinnenamt tatsächlich übernehmen. Nico Schneck rückt dann in die zweite Reihe als Co-Trainer und so soll es dann eben weitergehen. Ich bin super gespannt. Sie hat selber auch irgendwie gesagt, dass sie in dieser Elternzeit eben ganz, ganz viele neue Dinge kennenlernen konnte, durfte. Und ja, ich bin gespannt auch, wie das dann funktioniert eben mit ihr als Cheftrainerin und Nico Schneck als Co-Trainer.
Eine Woche zum Vergessen leider war das für Barbara Dunst, denn die Mittelfeldspielerin von Eintracht Frankfurt wird viele Monate ausfallen. Sie hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Beim Länderspiel für Österreich gegen Polen verletzt sich die 27-Jährige bei einem Zweikampf. Die bittere Diagnose, die schon befürchtet war, wurde dann leider bestätigt. Sie wurde auch schon erfolgreich operiert, das ist das Gute. Sie fällt aber eben auch für Österreichs Nationalmannschaft aus. Ich habe am Anfang gesagt, es war eine Woche zum Vergessen. Das Problem ist, dass nämlich dieses Spiel gegen Polen wie schon das Hinspiel verloren gegangen ist. Und das waren eben Playoffs für die EM. Und Österreich ist damit raus. Das heißt, die hat einfach eine richtige Kackwoche hinter sich. Und jetzt sagen wir aber nur gute Besserung. Versuch das irgendwie und irgendwann abzuhaken. Konzentrier dich auf deine Gesundheit. Die ist eher am allerwichtigsten. Alles Gute also an Barbara Dunst, aber auch an Hannah Lehmann. Die Carl Zeiss Jena-Spielerin erleidet nämlich im Training die gleiche Verletzung, einen Kreuzbandriss. Ja. Es ist, bitterer geht's eigentlich nicht. Ich habe letztes Mal, glaube ich, oder vor 2 Folgen gesagt, am bittersten wäre es, in einem Spiel so in der 90. Minute sich sowas zuzufügen. Aber ich finde im Training einfach auch nochmal so unnötig. Aber manchmal ist es halt so. Und auch deshalb, auch nach jener Genesungswünsche allerbester Art, bitte zieht schnell durch und kommt gesund wieder.
Wir haben ja schon gesagt, bei Turbine muss einiges passieren. Sind wir gespannt, was passiert. Und eine Sache wird passieren, ist schon passiert, eine neue Verpflichtung, nämlich Luca Scheel wechselt zu Turbine Potsdam. Die 22 Mittelfeldspielerin hat bis Sommer noch bei Union Berlin gekickt, 2020 auch schon Auftritt in der U19-Nationalmannschaft, im U19-Nationalteam. Sie wollte eigentlich ins Ausland wohl im Sommer, was nicht geklappt hat, war ganz interessant in der Mitteilung da bei Turbine, als sie den Wechsel verkündet haben, hieß es, ja, da müssen ja auch mehrere Sachen zusammenpassen, nicht nur der Fußball. Und das hat dann wohl nicht geklappt. Jetzt also Turbine. Kurt Rust, der Trainer, der sagt, sie ist gezielt fürs defensive Mittelfeld geholt worden, insbesondere die Sechserposition. Sind wir gespannt. Erstmal willkommen in Potsdam. Ist ja gar nicht so weit weg vom Zuhause aus Berlin.
So, nämlich. Sehr, sehr schön. Also vielleicht ist sie ja auch ein knackender Punkt in der Rückrunde. Ein Knackpunkt für Potsdam in der Rückrunde. Ein Knackpunkt könnte auch eine neue Regel werden, die der Deutsche Olympische Sportbund jetzt festgelegt hat. Das Ganze nennt sich Safe Sport Coach. Es soll ein einheitliches Regelwerk für sicheren Sport in ganz Deutschland darstellen. Und damit soll eben stärker gegen körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt vorgegangen werden. Vor allem bei Fällen, die nicht strafrechtlich relevant sind, beispielsweise psychischer Missbrauch, eben auch greifen kann. Du kannst dann eben diese Vorfälle strafrechtlich sanktionieren. Auf einer Mitgliederversammlung wurde das Ganze nun verabschiedet. Die Mitgliedsverbände aus dem Fußball der Frauen können das in ihre Satzungen so langsam aufnehmen. DOSB-Präsident Thomas Weikart spricht von einem Meilenstein und gleichzeitig von einem Dekadenprojekt. Also eins, das noch in seiner Entwicklung ist. Und Kritiker wiederum sagen, dieser Code geht noch nicht weit genug. Ganz interessant, irgendwie auch bei dieser Abstimmung. Die Mehrheit hatten sie dann am Ende für diesen Safe Sport Code. Aber zum Beispiel der DFB hat Nein gesagt. Denn Fußballverbände und Vereine hätten Probleme, diesen Code umzusetzen. Das ist natürlich schon eine Ansage, wenn du der größte Fußballbund im deutschen, also generell größter Sportbund im deutschen Sport bist, mit mehr als 7,5 Millionen Mitgliedschaften. Ist schon heftig, wenn der dann eben nicht der Meinung ist, das Ganze umsetzen zu können. Ich habe auch einen ganz interessanten Kommentar im Deutschlandfunk gelesen, wo dann der Autor auch meinte, die Abstimmung für Ja ist eine leichte Sache, aber jetzt muss umgesetzt werden, jetzt muss agiert werden.
Das ist eben das Ding. Also erstmal frage ich mich so, wieso können die das nicht umsetzen? Hä? Und zweitens eben, ja, einerseits voll gut, dass es endlich mal was gibt, wo was festgeschrieben ist. Und dann aber auch, ne, klar, immer die Debatte, immerhin etwas, aber auch nicht weit genug. Und B dann oder C dann auch die Umsetzung. Und ich hoffe, dass es wirklich gelingt und dass da man wirklich hinterher ist, weil an sich, finde ich, ist das eine richtig, richtig gute Sache.
Ich glaube, dass die Zweifel darin einfach bestehen, weil es eben noch nicht ganz festgezogene Leitlinien dafür gibt und dann eben so jemand wie der DFB sagt, wir brauchen feste Regeln, wir brauchen ein festes Gesetzbuch und ohne das können wir das quasi nicht umsetzen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Oh, so einiges. Nicht nur, dass dann eben der erste Spieltag der Rückrunde ansteht. Das ist mir ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen, als ich das schon wieder gecheckt habe. Ja. Mein Gehirn braucht da irgendwie einen Jahreswechsel für, um das zu verstehen. Total. Aber ist ja klar, bei weniger Mannschaften in einer Liga, dass es dann auch mal vorher losgeht. Und das ist mir dann sofort aufgefallen, weil unter anderem Turbine Potsdam bei Bayern München zu Gast ist. Und das ist ja das Spiel, was ich am ersten Spieltag ja sogar vor Ort in Potsdam sehen durfte. Bevor ich jetzt aber genauer auf den Spieltag eingehe, möchte ich mal kurz noch sagen, dass wir Mitte nächster Woche auch noch die Champions League haben.
Sprich
und zwar
morgen.
Spieltag Nummer 5, der nicht gerade unwichtig, vor allem für die Wölfinnen sein wird, wenn sie weiterhin Teil dieser Königsklasse sein wollen. Das ist dann natürlich der vorletzte Gruppenspieltag. Eine Woche vor Weihnachten gibt's dann noch den 6. Gruppenspieltag und das Team von Tommy Stroth muss dann zumindest zu Hause gegen AS Rom ran Und ein Sieg gegen die Römerin wäre schon richtig, richtig wichtig, weil man in der Tabelle sieht, dass die beiden punktgleich mit 6 Punkten dort auf den Plätzen 2 und 3 stehen. Die Wölfinnen haben eine viel bessere Torausbeute. Allein durch die beiden Spiele gegen Galatasaray haben sich da ein bisschen was angesammelt. Aber ein Sieg in dem Spiel wäre schon sehr, sehr wichtig, um Olympique Lyon auch auf den Fersen zu bleiben. Die, meine ich, relativ sicher gegen die Türkinnen gewinnen werden. Und um die Bayern nicht zu vernachlässigen, die aber nun mal aktuell in ihrer Gruppe C auf Platz 1 sind mit 10 Punkten. Die haben auch ein richtig interessantes Spiel gegen Juve vor der Brust, auch ein Heimspiel dann am Donnerstag. Lohnt sich auf jeden Fall drauf zu schauen und auch da wäre ein Sieg richtig viel wert für die Münchnerinnen, weil Arsenal wiederum gegen Vallerenga.
Vallerenga.
So nämlich. So zur Weihnachtszeit.
Aber es passt halt wirklich, ne? Ich glaube, ist es nicht sogar irgendwie, ist die Kringel auch noch über dem A, also Vallerenga oder so?
Bestimmt, aber dass du mich gerade quasi verzaubert hast mit deinem imaginären Zauberstab, war einfach viel schöner.
Ich hab tatsächlich den Zauberstab von Hermine auf meinem Bücherregal über meinem Bett liegen.
Okay.
So viel dazu.
Nein, so.
Und er funktioniert. Also.
Natürlich funktioniert er. Arsenal wird wahrscheinlich gegen Vallerenga gewinnen. Dementsprechend umso wichtiger, dass auch die Münchnerin vielleicht dieses Spiel für sich entscheiden. So wie zur Champions League. Jetzt, Nina, ich laber hier alle einmal zu. Was ist in der Liga denn noch dieses Jahr los?
Wie du meintest, ja, der erste Spieltag der Rückrunde. Und es ist ziemlich wild, weil ja zum Beispiel Leverkusen und Freiburg wieder aufeinandertreffen. Obwohl da eben dieses erste Spiel zwischen den beiden noch nicht ganz klar ist, was damit jetzt ist. Sehr lustig. Ich freue mich auch schon total auf Werder gegen Wolfsburg. Ihr erinnert euch vielleicht, dieser erste Spieltag, dieses absolut wilde Spiel 3:3, wo Werder schon echt Ambitionen angemeldet hat, sagen wir es mal. So bin ich gespannt, ob sie es jetzt auch wieder hinbekommen. Es ist ja doch ein bisschen was passiert. Ich hoffe, dass dieser Aussetzer eben vom jetzt vergangenen Spieltag nicht allzu lange in den Köpfen hängen bleibt und dass man da wirklich wieder einiges entgegensetzen kann. Wir haben auch Turbine zu Gast bei den Münchnerinnen. Ja, Punkt. Und Hoffenheim gegen Essen, die spielen dann danach am Sonntag. Auch interessant, 8. gegen 9. Da könnte Essen eben die Lücke zum tatsächlichen Tabellenkeller ein bisschen größer gestalten. Und fast schon relativ sicher in ruhigere Fahrwässer kommen. Montagabend dann Köln gegen Leipzig. Und Freitag geht's los, eben der Auftakt in die Rückrunde. Auch irgendwie ziemlich hart. Jena empfängt die Frankfurterinnen, die ja Herbstmeisterinnen absolut on a roll sind. Und Jena da eben Vorletzte, weil sie eben jetzt auch das Spiel gegen Hoffenheim nicht hatten. Ja, es sind ein paar spannende Sachen dabei. Ich glaube, vor allen Dingen Raum für Überraschungen, sagen wir es so.
Ja, why not? Nochmal schönes Weihnachtsgeschenk, bevor es dann in die Pause geht, die ja auch nicht gerade kurz ist.
Ja, das stimmt. Ein Monat, anderthalb Monate? Wann geht's weiter? Ich habe mir das, im Februar geht's weiter, ne?
Zweiter.
Genau, am 2.2. geht's dann los. Vielleicht schon mal hier an der Stelle einmal kurz die Info. Wir werden eine Winterpause machen. Aber alles Weitere dazu gibt es dann eben in der nächsten Folge, mit der wir dann quasi dieses Jahr beschließen werden. Yes. Ich weiß nicht, Miri, wollen wir vielleicht irgendwie auch so eine kleine Frage-Antwort-Runde reinschmeißen? Also falls jemand Fragen hat, dass wir uns einfach mal Fragen reinschmeißen können?
Selbstverständlich, können wir gerne machen. Das cool. Ganze läuft dann, denke ich mal, auf unserem Lieblingsmedium Instagram.
So schaut's aus, @frauen.fußball.podcast, da könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Oder bei Spotify geht's auch unten drunter, bei den Kommentaren, da kann man auch was reinhauen. Da checken wir auch immer wieder mal nach. Habe ich jetzt diese Woche tatsächlich nicht gemacht. Aber ich bemühe mich, ich mache das auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir das jetzt ankündigen. Also, wenn ihr irgendwie Fragen habt, haut raus, dann können wir uns das einzeln mal angucken. Und Feedback ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben ja wirklich in der letzten Woche richtig viel Feedback auch bekommen. Zur Folge eben mit Martina Knief. Nicole zum Beispiel hat auch geschrieben, sie fand die aktuelle Folge mit Martina Knief richtig stark. Sie liebt die Abwechslung in den Folgen mit Interviews und auch die Folgen ohne. Macht weiter so.
Ei, ei.
Das machen gemacht. Wir auf jeden Fall. Genau. Noch Lars hat sich gefreut. War eine tolle Folge. Ach, guck, Lars war das mit der Einschätzung zu Vivien Endemann. Genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, also ganz, ganz lieben Dank für eure Nachrichten. Wir sind da immer überhuschen und Austausch und freuen uns sehr, wenn ihr irgendwie sagt, ey, dit gefällt uns. Und das dürft ihr auch gerne ausplaudern und mit Sternebewertungen versehen und Empfehlungen und sonst wie.
So ist es. Redet über uns, sprecht mit uns, es ist okay. Hauptsache, wir kommen hier weiter. Nein, wir hoffen, dass wir euch einfach weiterhin Freude bereiten und unsere Expertise euch auch irgendwas bringt.
Ja, eben. Zumindest eine schöne Zeit. Mir hat es eine sehr schöne Zeit gebracht, hier wieder mit dir zu quatschen, Miri.
Nee, mir auch. Das kann ich nur zurückgeben. Haben wir doch gut hingekriegt und wir hören uns schon nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Ey, ich find's wirklich, dass jetzt die Hinrunde einfach schon durch ist und dass wir so ein unfassbar enges Rennen an der Spitze haben. Das ist richtig krass. Ich hoffe sehr, dass das auch so bleibt und nicht irgendwie in der Winterpause eben Dinge passieren, dass da irgendwie, keine Ahnung, Bayern und Wolfsburg halt so auf jeden Fall vorpreschen oder auch nur München oder nur Frankfurt und die anderen crashen total ab. Aber davon gehe ich mal nicht aus.
Step by step, Nina. So eins nach dem anderen. Jetzt erstmal hier Verabschiedung.
Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi, tschau, bye-bye.
Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.